Die Kirchenräte begrüßen die versammelten Gemeinden. Als erstes die Abkündigung. Am Montag findet die monatliche Kirchenratssitzung der evangelisch-reformierten Kirche ab 19.30 Uhr statt. Der Konfirmandenunterricht findet für den ersten Jahrgang am Montag um 15.30 Uhr, für den dritten Jahrgang am Mittwoch um 16.30 Uhr und für den vierten Jahrgang am Mittwoch um 17.30 Uhr statt. Einladen möchten wir zur Passionsandacht am Dienstag. Die Aufnahme wird auf der Homepage stehen. Am Mittwoch um 20 Uhr findet die gemeinsame Kirchenratssitzung statt. Die Kirchenräte der evangelisch-reformierten und der evangelisch-altreformierten Kirche haben beschlossen, die Absage der Gottesdienste mit Gemeinde bis einschließlich dem 28. März zu verlängern. Die sonntäglichen Gottesdienste werden um 10 Uhr als Livestream aus der altreformierten Kirche übertragen. Nach der Übertragung werden die Gottesdienste als Video-Audiodateien auf die Homepage beider Gemeinden gestellt. Da die Präsenzgottesdienste nicht stattfinden dürfen und wir so keine Kollekten einsammeln können, dürfen Sie gerne eine Überweisung auf unsere Kirchenkonten tätigen mit Angabe des Kollektenziels. Die Kontonummer entnehmen Sie bitte der Rückseite des Gemeindebriefes oder wenden Sie sich gerne an den Kirchenrat. Die heutige Kollekte ist für die Migrationsberatung des evangelisch-reformierten Diakonischen Werkes.
Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, dem Sonntag Judica, Gott schafft Recht. Wir grüßen einander mit dem Wochenspruch aus Matthäus 20: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Wir wünschen uns einen gesegneten Gottesdienst hier in der Kirche und bei euch zu Hause. Ein herzliches Dankeschön für die Bedienung der Technik geht an Herbert Derks, Herbert Derks und Hans Wachtmeister. Für die musikalische Begleitung durch Albert Ahrens an der Orgel und Gesine Derks, Rita Zwafeling, Harald Derks und Fritz Barling. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, dem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Als Eingangslied hören wir Lied 155, die Verse 1 bis 3, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Lied 155.
Thank you.
Wir beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater, an diesen Tagen spüren wir besonders, wie gut es tut, einen Ort zu haben, an dem wir uns dir nahe fühlen. Auch wenn die Türen unserer Kirche geschlossen sind und wir nicht zusammenkommen können, unser Herz ist offen für dich. Komm du jetzt zu uns. Lass uns zur Ruhe kommen mit allem, was uns gerade bewegt. Segne uns an diesem Sonntag durch deine Gegenwart. Sei mit allen, die sich in deinem Namen versammeln, und stärke deine Gemeinde in ihrem Dienst. Schärfe unsere Sinne, damit wir dich und deine Zusage stets wahrnehmen. Schenke uns dein Wort und deinen Heiligen Geist und vergib uns unsere Sünden, um Christi willen. Amen. Die Schriftlese steht in Johannes 18, Vers 28 bis Kapitel 19, Vers 5. Da führten sie Jesus zu Kaiaphas, zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen und fragte: Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemand töten. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand, und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Die Predigt des heutigen Sonntags ist von Predikant Dreisbach aus Wolfshagen in Thüringen. Er schreibt: Der heutige Predigttext aus Hiob ist in der Perikopenordnung neu aufgenommen und nun an Judika am heutigen Sonntag erstmal zu bepredigen. Darum habe ich gemeint, dass nicht nur eine Brücke zu Jesus geschlagen werden soll, sondern dass auch die Hiob-Geschichte wenigstens in groben Zügen erzählt werden soll. Ich denke, das trägt zum Verständnis bei, so Predikant Dreisbach. Als Text hören wir Hiob 19, die Verse 19 bis 27. Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb habe, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Fleisch und Haut, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt sehen von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würde. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift. Mit einem eisernen Griffel in Blei geschrieben, zu ewigem Gedächtnis in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen. Meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Liebe Gemeinde, es war bei der Generalprobe zur Uraufführung des Oratoriums Der Messias im April 1742 in der Musikhalle Dublin. Die Sopranistin hatte mit der Arie »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt« begonnen. Da unterbrach der Dirigent, der gleichzeitig auch der Komponist war, Georg Friedrich Händel, die Aufführung und sagte zur Sopranistin: »Gnädige Frau, Sie haben eine wunderschöne Stimme. Aber wissen Sie auch, dass Ihr Erlöser lebt?« Die Antwort der Sopranistin ist nicht überliefert und auch gar nicht, ob sich das so exakt zugetragen hat. Aber die Frage ist schon: Deckt sich das, was wir singen und sagen, mit dem, was wir dann auch glauben? Spiegelt das etwa die Wirklichkeit wider? Dienen, für andere eintreten, stellvertretend leiden, das ist das Thema des vorletzten Sonntags in der Passionszeit. Wir haben gehört, wie sich Jesus vor dem Hohen Rat rechtfertigen musste. Wir haben gehört, wie er, der anderen gedient hat und für anderen eingetreten ist, auch stellvertretend für andere leiden musste. Das mit dem Leiden wird sich noch verschärfen, wie aus den Texten, die uns noch bis Karfreitag begleiten, deutlich werden wird. Aber mit dem Evangelium, das wir gehört haben, wird eine Brücke geschlagen, die uns weit zurück in die Geschichte führt. Schauen wir zurück, 3500 Jahre. Um diese Zeit, 1500 vor Christus, lebte im Lande Uz ein untadeliger und aufrichtiger Mann. Sein Name Hiob. Von ihm wird berichtet, dass er Gott fürchtete und das Böse mied. Er war, so steht es am Anfang des Hiob-Buches, sehr reich. Nicht nur, dass er 7 Söhne und 3 Töchter hatte, er besaß auch 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war groß. Und man sagte von ihm, dass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Aber trotz seines Reichtums war Hiob eine arme Socke. Er, der wohlhabende und untadelige Mann, hatte Pech, Gegenstand einer Wette zwischen Gott und dem Satan zu werden. Der gottesfürchtige Hiob wurde von grausamen Schicksalsschlägen heimgesucht. Natürlich wollte er wissen, warum er so viel erleiden musste und warum sich Gott so ungerecht verhielt, jedenfalls aus Hiobs Sicht. Hiob hat nie erfahren, dass er Objekt einer Wette war. Aber am Ende des Buches wird berichtet, dass er mehr als sein Hab und Gut zurückerhielt. Er war am Ende wohlhabender als am Anfang. Die Hiob-Geschichte ist schon irritierend. Beginnt damit, dass eine Abordnung, zu der auch der Satan gehört, vor Gott erscheint. Im Laufe des Gesprächs provoziert der Satan Gott zu einer Wette. Er behauptet, Hiob kann man durch Unglück dazu bringen, Gott zu schmähen. Der Satan erhält von Gott freie Hand. Einzige Auflage ist, das Leiden des Hiob zu schonen. Was passiert dann? Die Herden werden vernichtet, die Söhne und Töchter kommen ums Leben, Hiob selbst wird krank. Er hat schreckliche Geschwüre und große Schmerzen, aber er verflucht Gott nicht ein einziges Mal. Dann erscheinen 3 Freunde, um Hiob zu trösten, Eliphas, Bildad und Zophar. Sie geben schlichte Antworten auf die Frage, warum Gott einen so rechtschaffenen Mann wie Hiob quält. Für den einen ist der Gedanke, dass Gott einen Gerechten schlägt, nur schwer vorstellbar. Er vermutet, dass Hiob etwas Unrechtes getan hat. Der andere, auf den Hiob in unserem Predigtabschnitt antwortet, versucht Hiob davon zu überzeugen, dass ihm sein Leid, ob verdient oder nicht, am Ende zum Guten gereichen wird. Und für den Dritten ist das alles einfach nur ein Geheimnis, das eines Tages seinen Sinn enthüllen wird. Lässt Hiob sich trösten? Er macht immer wieder geltend, dass sein Leben untadelig ist. Und letztlich lassen ihn die Argumente seiner Freunde immer nur an einem Gott zweifeln, der ihm solche Rätsel und Schmerzen schickt und der sich weigert, ihm zu sagen, warum. Aber dann steht mitten in dem Predigttext, in dem Hiob Bildad antwortet und über Gottes Züchtigungen klagt, dieser Satz: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Für Hiob beginnt ein innerer Kampf. Er will Gottes Vorsehung in seinem Leben verstehen. Dabei wird ihm bewusst, dass er einen Mittler braucht, einen Erlöser, der zwischen Gott und ihm selbst steht. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Aber man sieht nicht, dass Hiob versteht, wie sich seine tiefe Sehnsucht erfüllt. Diese Erfüllung gibt es natürlich nur in Christus. Darum denken wir in der Passionszeit über diesen Text nach und wollen versuchen zu verstehen, Hiob ist eine Vorahnung auf Christus hin. Er ist einer, der unschuldig leidet. Er ist verwickelt in Spannungen zwischen Gut und Böse. In dieser Verzweiflung schreit er zu Gott und steht vor der verwirrenden Tatsache, ich bekomme keine Antwort. Da erinnern wir uns an den Psalm zum Karfreitag, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ruft Jesus anklagend. In der Dunkelheit lernt er Gott auf eine tiefe und vertraute Weise kennen. Im Jakobusbrief weist der Autor im Zusammenhang mit dem standhaften Warten auf das Kommen von Jesus Christus darauf hin, dass die selig sind, die in aller Prüfung standhaft geblieben sind. Und er benennt besonders die Standhaftigkeit Hiobs. Aber er stellt auch fest, dass Gott bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und voller Mitgefühl. In der Passionszeit denken wir über Hiob nach. Und wir ziehen eine Verbindung zu Jesus, von dem wir im Evangelium gehört haben, wie Pilatus ihn verhört. Es gibt ein Hin und Her zwischen dem Volk und Pilatus und dann zwischen Pilatus und Jesus. Dann wird Jesus von den Soldaten misshandelt und verspottet. Jesus, der in die Welt gekommen ist, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dafür ist er geboren. Und wer das begriffen hat, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört Jesu Stimme, so wie Hiob sie in einer weisen Vorahnung schon hören durfte. Er, der Erlöser, lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was hat die Sopranistin in Dublin 1742 wohl gedacht? Das ist aber eine komische Frage, Herr Händel. Was soll das denn? Ich singe doch nur hier. Vielleicht hat der große Meister Georg Friedrich Händel dann geantwortet, ja klar, aber Ihr Singen ist doch ein Stück Verkündigung einer revolutionären Botschaft, die die Welt schon seit Ostern 34 bewegt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob wusste das und wir dürfen das auch wissen. Und wir gehen damit einen großen Schritt auf Ostern zu, wo wir von dem Erlöser singen, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Der Predigtabschnitt endet mit einer großen Sehnsucht, die Hiob nach seinem Erlöser hat. Fast klingt das wie eine Liebeserklärung. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Das kann auch das Sehnen und Hoffen für die christliche Gemeinde sein, für alle, für dich und für mich. Amen. Wir hören jetzt Psalm 42, die Verse 1, 4 und 6, wie der Hirsch nach frischer Quelle. Psalm 42. Wir hören das Glaubensbekenntnis und singen danach Psalm 68, Vers 9. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Beten. Lieber Gott, danke, dass du immer für uns da bist und uns dein Wort schenkst. Du bist unsere Zuflucht. Wir suchen bei dir Trost und Stärkung in dieser beängstigenden Zeit. Als die Pandemie über uns kam, wussten wir nicht, wie uns geschah, mussten uns an Regeln gewöhnen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Und hofften, es ginge alles bald vorbei. Wir vermissen unsere Unbefangenheit, die körperliche Nähe zu anderen Menschen, alles, was früher für uns selbstverständlich war. Vater, wir wollen uns nicht unterkriegen lassen von Corona, uns nicht den Blick vernebeln lassen für das Gute, das wir immer noch erleben. Wollen nicht blind sein für das Leid vieler anderer Menschen, das oft viel größer ist als unser Leid. Wollen nicht schweigend hinnehmen, dass die Zerstörung der Schöpfung immer weitergeht. Wollen nicht hinnehmen, dass in allen Nationen Menschen leiden, Schutz vor Ansteckung suchen, sich nach Heilung sehnen, und um ihre Toten trauern. Wollen nicht hinnehmen, dass Menschen in der Kälte leiden, ohne Obdach frieren, nach Essbarem suchen und die Hoffnung verlieren. Wollen nicht hinnehmen, dass immer noch Menschen übers Meer fliehen und viele dabei ertrinken. Wollen nicht hinnehmen, dass Kinder fliehen auf der Suche nach Schutz, nach Geborgenheit. Lieber Vater, du kannst alles wenden. Erhöre uns. Wir bitten dich, befreie die Welt von den Schrecken der Pandemie, des Krieges und der Ungerechtigkeit und stärke unseren Zusammenhang über alle Grenzen hinweg, damit aus den beklemmenden Erfahrungen Gutes wachsen kann. Tröste alle Trauernden, sei mit den Kranken und Alten, schenke ihnen den Trost deiner Gegenwart. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten in die neue Woche. Möge der Sonntag neue Heilung schenken. Wie ein Licht beginne er zu strahlen. Ruhe ziehe ein in unsere Gedanken, in das Miteinander und leuchte fort bis in die kommende Woche. Erhöre uns um Christi willen. Amen. Als Schlusslied hören wir Lied 93, die Verse 1 bis 4. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Lied 93.
Thank you.
Gottes Segen gehen wir in die neue Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns seinen Frieden. Amen. Euch allen eine gute Woche, bleibt gesund und behütet.